Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Elias, wegen was wird dir denn der 25. April 2026 in besonderer Erinnerung bleiben?
Naja, wir waren dabei, als Geschichte geschrieben wurde beim SSV Ulm 1846 Fußball.
Und nein, es ist nicht der Klassenerhalt, der gesichert wurde?
Nee, das Wunder wird erst in 2-3 Wochen dann gefeiert werden können. War gut. Das hast du mich direkt wieder rausgebracht. Direkt ein Downer. Eigentlich wollten wir doch erstmal positiv bleiben, nämlich mit der Geschichte, die geschrieben wurde. Nämlich Tibet Erkan Sevik hat sein Debüt gefeiert beim Drittligaspiel der Spatzen mit 16 Jahren, 4 Monaten und 25 Tagen. Und damit ist er tatsächlich der jüngste Spieler, der jemals in der aktiven Mannschaft beim SSV Ulm eingesetzt wurde bei einem Pflichtspiel.
Genau, und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Name jetzt so ganz ad hoc auch nichts sagt. Ich kann verraten, das war bei uns in ähnlicher Weise der Fall.
Ja, wir standen schon am Stadion in der Grünwalder Straße und haben den Busausstieg schon mitverfolgt. Und ist dann eben auch dieser Tibet Erkan Sevik ausgestiegen. Und wir haben uns angeguckt und uns gefragt, wer genau ist das?
Wir konnten ihn ganz spontan nicht der U19 zuordnen, wo wir eigentlich den Großteil der Spieler auch von den Gesichtern her kennen.
Genau, und Aufschluss hat dann der Spielberichtsbogen gegeben.
Genau, denn es handelt sich eigentlich um einen Spieler der Ulmer U17.
Genau, dort ist er sogar Kapitän, wurde auch schon 3-mal eingewechselt bei der U19, aber ist eben hauptsächlich noch ein Spieler der U17. Dort ist er ein Offensivtalent und ich habe mir dann trotzdem gedacht, ja gut, es ging halt darum, einfach die U23-Regel zu erfüllen. Das müssen ja 4 Spieler, die unter 23 sind, im Kader stehen bei einem Drittligaspiel. Und es geht halt darum, dass man der U19 nicht zu viele Spieler wegnimmt, die ja zeitgleich ein Spiel hatten. Aber nee, siehe da, er hat sogar auch noch eine Rolle wirklich gespielt auf dem Platz.
Mhm. Er wurde eingewechselt in der, hilf mir, 90. Minute?
Genau, für Max Brandt.
Ja.
Das ist bestimmt auch ein Bild für die Ewigkeit, hat Luca Fundel, der Fotograf, auch, glaube ich, festgehalten. Auf seinem Instagram-Account hat Tibet Erkan Sevik das natürlich auch sofort gepostet. Ja, war bestimmt ein sehr, sehr besonderer Moment. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1-3. Kurz darauf erzielt Evan Brown, auch ein U19-Spieler oder ein U19-Spieler, sein Drittliga-Debüttreffer. Und ja, da hat dann Sevik direkt auch mit ihm noch jubeln können über ein Tor. Es ist aber nicht nur deshalb ein besonderer Tag, der 25. April.
Genau, wir haben noch viele Fakten und auch Momente für euch übrig. Hört ihr hier gleich dann alles in den folgenden Minuten. Ja, wo fange ich an? Du hast rausgefunden, vielleicht so rum, dass der 25. April noch für einen anderen, und zwar in dem Fall tatsächlich namhaften Spieler des SSV, eine besondere Bedeutung hat.
Also das ist ja wirklich ein Skandal, dass du Tibet Erkan Sevik nicht als namhaften Spieler siehst. Aber das kann ja noch kommen.
Genau, er kann auf dem Weg dahin sein.
Genau, weil der bis dato jüngste Spieler, Matthias Lehmann, hat ja danach eine sehr, sehr erfolgreiche Profikarriere hingelegt. Aber natürlich meintest du jemand ganz, ganz anderen, jemanden, mit dem das Wort Skandal, ja, keine Ahnung.
Verbunden ist, auf die Ewigkeit verbunden, oder?
Genau, ja, danke. Ja. Nämlich Janusz Gora.
Genau, und was verbindet die beiden jetzt?
Ja, Janusz Gora hat am 25. April 2007 sein letztes Spiel für die Spatzen bestritten und ist seitdem der älteste Spieler, der jemals eingesetzt wurde bei einem Spiel der Aktiven. Er war damals über 43 Jahre alt, ja, wurde dann ausgewechselt. Für ihn kam Timo Trefzke ins Spiel, dessen Sohn Luis Lemke ja mit 16 Jahren schon im Kader stand beim HSV, bei den Profis des HSV. Also so schließt sich dann irgendwie der Kreis.
Ja, und ich muss an der Stelle dann doch mal lobend auch hervorheben, also wenn ihr irgendwelche Fragen zu Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten habt, schickt sie gerne an uns, schickt sie besonders an Elias, denn ja, ich finde schon, dass man das überhaupt erstmal rausfindet, ist dann schon ein kleiner Recherchepreis wert.
Ja, da fehlen mir die Worte, Nadine.
Ja, wobei, dir fehlen die Worte, ist vielleicht ein guter Übergang, aber ich hoffe, du findest jetzt trotzdem Worte wieder. Was sagt man denn zum Spiel? 2-3 ist es ausgegangen. SSV Ulm gegen die Münchener Löwen.
Ja, ich habe vor dem Spiel zu Dominik Schwerzel gesagt, dass ich sehr optimistisch bin, dass es was wird, weil das Spiel 1860 gegen den SSV war mein erstes Auswärtsspiel als Journalist vor 2 Jahren. Und damals hat Lukas Röser in der 90. plus 5 den 1-0-Siegtreffer erzielt. So treffsicher hat er sich dann leider nicht gezeigt. Er war dann doch ein Chancentod am vergangenen Samstag. Aber insgesamt, und eigentlich alle haben das gesagt, mit denen ich auch gesprochen habe, es war ein richtig gutes Spiel. Es hat Spaß gemacht. Sie haben es verloren, aber es hat Spaß gemacht.
Genau, also es war sehr sehenswert, es war teilweise auch spektakulär. Ich finde, ersten Halbzeit standen so ein bisschen die Torhüter im Mittelpunkt. Christian Ottak, also auch Thomas Dähne beim TSV 1860 München im Kasten, die doch ganz gute Paraden gezeigt haben. Einmal hätte Dähne auch fast gepatzt, als ein Ball noch von Dennis Cesar angespitzelt auf sein Tor zukam und er, ja, den eigentlich erst im Nachfassen kurz vor der Linie noch geholt hat.
Ja, ich glaube, er ist ausgerutscht oder so.
Ja, das kann gut sein, aber das hätte natürlich aus Ulmer Sicht, wäre so der Führungstreffer gefallen, hätte man das natürlich sofort genommen.
Definitiv. Die Möglichkeit zur Führung hatten auch die Ulmer zuhauf. 6. Minute war Lukas Röse, als er sehr gut positioniert zum Schuss kam mit links, dann etwas zu unplatziert abgeschlossen hat. Aber da gab es noch einige weitere Möglichkeiten. Ich glaube, die größte hatte wahrscheinlich Niklas Kölle, wo dann aber auch Thomas Dähne herausragend reagiert hat. Aber eben auch Ortak musste mehrfach eingreifen. Es hätte auch ganz anders ausgehen können.
Es hätte auch schon zur Halbzeit, Markus Kauschinski hat es angesprochen, der Trainer der Löwen, seiner Sicht nach 4-4 stehen können. Jetzt sage ich mal, also es hätten schon viele Tore fallen können, aber vielleicht dann doch eher zugunsten der Ulmer.
Ja, können, müssen.
Sollen.
Letztendlich kam es ganz anders. Lukas Röser möchte ich hier nicht erwähnen. Wen wollte ich erwähnen? Minas Pepic ist dabei versprungen, als er zum Solo ansetzen wollte in der gegnerischen Hälfte. 60 hat sofort umgeschaltet und dann hat Luca Bazzoli das Foul gezogen. Den fälligen Freistoß hat dann Tim Dannhof direkt verwandelt und dann war der Bein gebrochen. Du hast, glaube ich, gesagt, ne, wer das erste Tor schießt, der wird gewinnen.
Ja.
Aber hast du dann erwartet, dass der Spielverlauf danach noch so ist, also so turbulent, dann...
Boah, tatsächlich nicht. Ich dachte zumindest aber, weil wir haben es ja gerade schon angesprochen, die Ulmer haben eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt, dass vielleicht auf dieses 1-0 für die Löwen dann doch noch irgendwie der Ausgleich folgen könnte. Aber ja, und da zeigt sich dann halt doch auch die Klasse einzelner Spieler, einzelner Münchner Spieler. Sigurd Haugen hat dann gleich das 2-0 nachgelegt, der schnelle Doppelschlag. Dann kamen die Spatzen nochmal ran, Elias Löder das 2-1 erzielt. Aber davor gab es, glaube ich, nochmal eine Szene, über die wir noch sprechen müssten. Niko Vukancic ist mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.
Ja, das ist die Szene, die mich richtig aufregt. Warum? Die Spatzen hätten als erste Mannschaft absteigen können, ohne einen Platzverweis kassiert zu haben. Und das hatte ich eigentlich alles schon vorbereitet.
Der Mann für die Statistiken.
Aber es ist nicht passiert. Sie haben jetzt auch einen Platzverweis kassiert. Ja, schade.
Ja, war Gelb-Rot. Ich glaube, beides mal ein taktisches Foul. Das zweite auf jeden Fall. Ja.
Ja, das hat dann, man hätte denken können, dass es so ein bisschen das Genick dann bricht, aber tatsächlich stand es ja zu dem Zeitpunkt 2-0 für 1860. Ulm hat also noch 2 Tore erzielt. Da ging dann wirklich noch was, aber auf das von dir angesprochene 2-1 folgte direkt postwendend das 3-1 durch Florian Niederlechner, der dann vor der Kurve gejubelt hat, was dann zu Becherwürfen geführt hat. Auch Christian Ortak hat sich aufgeregt. Niederlechner hat tatsächlich die gelbe Karte gesehen. Und dann kam eben das 3-2 durch Evan Brown noch. Sehr schön gemacht. Er hat allgemein, seit er eingewechselt worden ist, in der 81. Spielminute, meiner Meinung nach, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Evan Brown, hat sich damit empfohlen.
Würde ich auch sagen. Evan Brown war ja einer der Spieler, der nicht in Albeck auf dem Platz stand und mit der U19 gegen den VfL Bochum gespielt hat, um den Einzug ins Achtelfinale der DFB-Nachwuchsliga.
Genau, damit war er der einzige U19-Profi, der einsatzbereit war. Denn auf der Bank beim SSV Ulm in München saßen auch 2 Spieler, die ja eigentlich gar nicht spielen hätten können. Also Max Schmidt, der natürlich ein Profi ist, der auch gar nicht mehr mittrainiert aktuell, und Yannick Müller, der Stürmer, der auch gerade eigentlich noch eine Verletzung auskuriert. Damit hat man quasi versucht, die U19 zu unterstützen. Die hat aber leider 2-4 verloren gegen Bochum, ist damit ausgeschieden.
Genau, der Traum ist geplatzt, aber wir haben es mehrfach schon an dieser Stelle gesagt, trotzdem eine sehr, sehr achtbare Leistung.
Definitiv. Ich habe ja letzte Woche mit Felix Vater gesprochen im Vorfeld. Für ihn war es jetzt das letzte A-Jugendspiel, wird nächste Saison nicht mehr spielberechtigt sein. Er stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, wie es weitergeht. Er hat gesagt, er könne sich vorstellen, in Ulm zu bleiben. Wie würdest du das denn sehen mit der Perspektive für U19-Spieler?
Also ich glaube durchaus, dass einige eine Perspektive haben und die sollten es meiner Meinung nach auch haben. Und da ist spannend. Ich glaube, wir kommen gleich auch nochmal auf die Suche nach einem neuen Sportchef zu sprechen, die ja wohl auf der Zielgeraden ist. Aber in dem Zusammenhang hat auch der Vorstandsvorsitzende Dominik Schwarze bereits gesagt, dass man ja perspektivisch wieder mehr auf Regionalität setzen wolle, dass das NLZ wieder eine größere Rolle spielen soll, also im Übergang dann in den aktiven Bereich und man doch auch ja mehr Jugendspieler einbinden will oder beziehungsweise dahin entwickeln will, dass sie den Weg in den Profikader schaffen.
Die berühmte Ulmer DNA, die ja in den vergangenen Jahren eigentlich für Erfolg gesorgt hatte. Ja, interessanter Weg. Ich denke, wenn man tatsächlich das NLZ stärker einbinden möchte, dann braucht es früher oder später eine zweite Mannschaft. Und nächste Saison wird es die auf jeden Fall noch nicht geben. Aber du hast schon angesprochen, diese Frage, welche U19-Spieler vielleicht in Frage kommt für die Regionalliga in der nächsten Saison, welchen vielleicht man auch erstmal verleiht, aber halt auf jeden Fall eine Perspektive bietet beim SSV Ulm 1846 Fußball. Das ist eine Frage, die muss ein Sportchef beantworten. Und da gab es letzte Woche ein ganz interessantes Gespräch, das du geführt hast, auch mit Dominik Schwärzel. Was hat er denn so angekündigt? Was ist denn jetzt so der Zeitrahmen? Wann kann es Antworten geben?
Ja, wir hatten so eine kleine Medienrunde, sage ich jetzt mal, eine ausgewählte Runde, eben auch, weil wir natürlich regelmäßig nachgefragt haben, auch interessiert sind an Updates und das ja auch unseren Leserinnen und Lesern, den Fans, unseren Hörerinnen und Hörern ja auch geben wollen und transparent darstellen wollen. Und nachdem sich Dominik Schwärze bzw. der Vorstand des SSV Ulm komplett da sehr zurückgehalten hat in den vergangenen Wochen, hat er das jetzt dann doch ja, es notwendig erachtet, uns da mal ein kleines Update zu geben. Und ja, es sieht so aus, dass jetzt schon in der kommenden Woche ein neuer Sportdirektor verpflichtet werden soll, beziehungsweise präsentiert werden soll.
Die Betonung liegt auf Sportdirektor, nicht Sportgeschäftsführer.
Ja, wie Dominik Schwärze ausgeführt hat, sei es so gewesen, anders als im November, als dann Stefan Schwarz verpflichtet wurde und man ja auch einen gewissen Zeitdruck hatte, wollte man sich jetzt etwas mehr Zeit lassen, nochmal das Profil schärfen, nochmal die Struktur hinterfragen und so weiter und so fort. Und das hat dann dazu geführt, dass man jetzt zu dem Ergebnis kam, man wolle jetzt erstmal einen, ich schätze Mann, ich sage jetzt einfach mal Mann, verpflichten, der sich vor allem auf den Sportbereich fokussieren kann. Ich meine, wir wissen alle, welche Fragen jetzt gerade drängen, Kaderplanung, Trainer und so weiter. Und der eben noch nicht ja, die ganzen Dinge abseits des Sportlichen zu bearbeiten hat. Finanzen, Stadion, Sponsoren, alles, was da so dranhängt. Und das heißt, die Geschäftsführung soll erst einmal weiterhin bei Dominik Schwarz und Robert Holzer bleiben.
Ja, und für den kaufmännischen Bereich gab es ja auch schon jemanden, der da jetzt mehr übernehmen soll in Zukunft.
Genau, also der Name Thomas Roma ist auch schon auf Social Media, glaube ich, so das ein oder andere Mal rumgegeistert. Aber
mit der falschen Positionsbeschreibung.
Genau, war jetzt auch schon mehrfach im Stadion zu sehen, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Der wirkt gerade mit und unterstützt den kaufmännischen Bereich. Ja.
Genau, aber wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann gibt es trotzdem noch eine weitere Stelle zu besetzen.
Genau, denn also wie genau die Stelle dann bezeichnet wird, da waren sich die Verantwortlichen jetzt selber noch nicht so ganz sicher, aber das soll eine Person sein, die sich um ja, die Lizenzspieler kümmert, beziehungsweise den Lizenzspielerbereich, um Kaderplanung und auch Teammanagement.
Die Spatzen, sie stellen sich also neu auf, voraussichtlich dann für die Regionalliga Südwest.
Genau, davon muss man ausgehen. Es hätte jetzt gegen 60 ja nochmal die realistische Chance gegeben, ein, ich sage jetzt mal, Lebenszeichen zu setzen. Aber es hat sich dann wieder gezeigt, dass es dann doch eben so eine Saison der vergebenen Möglichkeiten ist und man immer, als es irgendwie so ein bisschen in Griffweite war, das nicht genutzt hat.
Genau, also das Glück ist nicht auf der Seite der Ulmer. Zur Transparenz, wir nehmen auf, während gerade Saarbrücken spielt gegen Rot-Weiß Essen. Wir wissen also nicht, wie dort das Spiel ausgeht. So oder so, an diesem Wochenende kann der SSV Ulm noch nicht abgestiegen sein. Das ist dann frühestens der Fall gegen Viktoria Köln. Dann wäre es auch rechnerisch unter Umständen nicht mehr möglich, sollte der SSV Ulm zum Beispiel verlieren und parallel Saarbrücken mindestens einen Punkt holen. Also je nachdem, wie es heute ausgeht. Ja, du hast mit Christian Ortag gesprochen. Wie waren seine Emotionen zu diesem Thema?
Naja, er hat gesagt, und da zitiere ich, er hätte mal von einem großen Trainer in Ulm gelernt, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und zwar gilt das sowohl im Erfolgsfall als auch im Fall des Niederganges. Ich glaube, wen er meint, das hat er nicht aussprechen müssen, sondern das war ganz klar Thomas Wöhrle zugeschrieben. Ja, und so geht er das jetzt auch an. Natürlich weiß er, dass es immer unwahrscheinlicher wird, aber sagt halt auch, aufgeben kann man jetzt einfach noch nicht.
Genau, und dementsprechend werden wir auch die weiteren Spiele begleiten. Am Samstag geht es dann weiter um 16.30 Uhr im Donaustadion gegen Viktoria Köln, ein Ex-Club von Pavel Dotschew, und man erinnert sich an das Hinspiel. Dort hat Ulm 1:0 gewonnen durch Marcel Segert, der ja gerade krank war. Das ist jetzt nämlich eine spannende Frage, sportlich gesehen, was in der Innenverteidigung passiert. Luca Pazzoli, 5. gelbe Karte, fehlt gesperrt. Niko Vukancic, gelb-rot, fehlt gesperrt. Marcel Segert war jetzt krank. Von dem her vielleicht Felix Vater von der U19. Aber
genau,
das
der
führt
hätte
jetzt, zu weit.
Der hätte jetzt Zeit, ja. Ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns in dieser Woche sogar nochmal. Je nachdem, wie diese Sache mit dem Sportchef ausgeht.
Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, die Klingel zu aktivieren bei der Podcast-App eures Vertrauens, damit ihr immer mitbekommt, wenn eine neue Folge Spatzenfunk hochgeladen wurde.
Genau, und dann würde ich sagen,
tschüss aus dem neuen Studio.
Ja, stimmt. Was es da damit auf sich hat, lösen wir in der nächsten Folge auf.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.